Das Thema für den Nachmittag: mit Christus Psalmen beten. Und es soll eine Bibelarbeit sein zu Psalm 22. Aber zuvor noch zwei Vorbemerkungen. Ich hatte heute früh gesagt, wie intensiv das Judentum selbst aus dem Psalter lebt. Nicht nur das Gesangbuch für den Synagogalgottesdienst, sondern das persönliche Andachtsbuch. Ich hatte davon gesagt, dass dies auch das Gesangbuch der frühen Kirche wurde und geblieben ist. Aber wir machen auch die Entdeckung, dass Jesus selbst mit diesem Buch intensiv vertraut war. Immer wieder finden wir Beispiele in den Evangelien, Szenen des Lebens Jesu, die mit Psalmworten gedeutet werden. Das beginnt schon bei der Taufe Jesu. Ein Mischzitat aus Psalm 2 und Jesaja 42. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und es verdichtet sich immer mehr dann in den Passionsgeschichten der Evangelien, wo Jesus in Angst und Not und im Erleben des Todes im Nachsprechen und Meditieren von Psalmworten, von Vertrauenspsalmen, Trost und Hoffnung findet. Ich will da gerne ein paar Beispiele hinzufügen. Psalm 41, Vers 10. Diesmal habe ich leider keine PowerPoint geschafft mehr, aber ich nenne die Stellen. Psalm 41, Vers 10. Dort heißt es: auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Markus erzählt oder bezieht sich auf diesen Psalm beim Verrat des Judas. Oder die Szene Jesu im Garten Gethsemane, dort wo er Todesangst erlebt, da zitiert dann Markus Psalm 42, mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Jesus wird zuteil, was im Psalm 69 geschildert ist. Sie gaben mir Gift zu essen und für den Durst reichten sie mir Essig. Und dann Psalm 22, über den wir ausführlich reden. Sie teilten die Kleider unter sich und warfen das los. Oder über ihn, den man aller menschlichen Würde beraubt, lästert man und spottet und rät ihm, dass er sich Gott anbefehlt. Sterbend betet Jesus Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sterbend auch betet er das Nachtgebet Israels, Psalm 31, in deine Hände, Herr, lege ich meinen Geist. Mit all dem wird deutlich, wie intensiv Jesus selbst mit den Psalmen lebte und von den vielen, vielen Zitaten aus dem Alten Testament, die wir im Neuen finden, ein Drittel dieser Zitate stammt aus dem Buch der Psalmen, sodass man, denke ich, mit Recht sogar von einer Psalmen-Christologie gesprochen hat. Das, wer Jesus war, was er bedeutete, dafür geben die Psalmen die besten Grundlagen, es zu verstehen. Und so tritt neben dem Identifikationsangebot der Gestalt Davids für uns als Christen zugleich die Gestalt Jesu. Jesus ersetzt David nicht, aber wir meditieren nicht nur die Gestalt und die Situation aus dem Leben Davids, wir sehen zugleich das Erleben Jesu. Und in eins können wir unser Leben verstehen. Insofern gilt, was also heute früh schon als Zitat war: Schulter an Schulter stehen wir neben Jesus. Und so wird uns Jesus gerade beim Psalmenbeten in besonderer Weise unser erstgeborener Bruder. Ein zweites an Vorbemerkung gilt noch einmal dem Thema Lieder der Seele. Der Psalmen hat ja zwei Grundgattungen. Das eine ist das Loblied, das andere ist das Klagelied. In beides werden wir eingestimmt. Und ich habe den Eindruck, dass die Klage uns viel näher liegt. Schauen wir in die Gesellschaft, schauen wir auch in unsere Kirche. Das Loben müssen wir oft lernen wie eine Fremdsprache. Die Klage ist oft fast eine Muttersprache. Und es scheint uns oft wie dem Rechtsanwalt zu gehen, der nach seinem Ergehen befragt, sagte, mir geht es schlecht, ich habe nichts zu klagen. Wenn ein Rechtsanwalt nichts zu klagen hat, dann geht es ihm wirklich schlecht, dann ist er arbeitslos. Aber der Theologe Gerhard Rubach hat es so geschrieben, in der protestantischen Durchschnittsmentalität dominieren Problem und Klage eindeutig vor dem Gotteslob. Kein Wunder daher, dass die wenigen anderen, die den Lobpreis als Auftrag des Christseins erkannt haben und praktizieren, rasch in den Verdacht der Schwärmerei und der Lächerlichkeit geraten. Beides werden wir an den Glauben lernen, das Loben, sie geben uns Sprache dafür. Ich denke aber auch das Klagen, und zwar eben nicht im Sinne des Lamentieren, des richtungslosen Meckerns, sondern die biblische Sprachform der Klage bedeutet, mit all dem, was das Herz beschwert, wirklich zu Gott zu kommen. Und für mich ist die wichtigste Entdeckung, dass Lob und Klage aufeinander bezogen sind. Lob ohne die auch die Schwerkraft dieser Erde kann oberflächlich werden. Dann geht man leichtfüßig über die Wirklichkeit des Lebens dahin. Aber die Klage ohne die Horizonterweiterung des geöffneten Himmels, die kann hoffnungslos werden. Beides gilt es aufeinander zu beziehen. Deswegen in Vorbereitung noch auf diesen Psalm 22 ein Plädoyer für die biblische Sprachform der Klage. Denn all das, worunter die alttestamentlichen Frommen leiden, sei es nun Krankheit oder auch Feindschaft mehr oder weniger, Ungerechtigkeit, Verletzung, Tod, all das erleben wir. Wir haben nicht den Himmel auf Erden. Und es ist gut, dass dem Sprache gegeben wird, dass Not beim Namen genannt wird. Und ich glaube, dass diese alttestamentlichen Gebete so dramatisch sind und so voller Dynamik, das ist die letzte Konsequenz des Monotheismus. Alles, das ganze Erleben musste der alttestamentliche Beter und wir mit ihm auf Gott beziehen. Einen anderen Zufluchtsort kennt die Bibel nicht. Heiden konnten zu dem oder zu jenem Gott gehen. Und wenn der nicht half, ging man zum anderen. Für den jüdischen und christlichen Glauben gibt es nur die eine bestimmende Wirklichkeit. Und deswegen sind diese Gebete oft so innerlich zerrissen. Und deswegen flieht der Fromme auch in seinem Schmerz zu der Hand, die ihn offenbar geschlagen hat. Selbst Hiob sagt in seinem Leid nicht, der Herr hat's gegeben, der Satan hat's genommen. So eine große Rolle würde er dem Satan nie zumessen. So viel Ehre gehört ihm gar nicht. Auch Gott nimmt, er gibt und er nimmt, er gibt das Gute, aber auch das Schwere. Es ist die letzte Konsequenz dieses, ja, radikalen Monotheismus. Da muss Gott selbst etwas mit unserem Leid zu tun haben. In allem ist Israel auf ihn gewiesen. Wäre es anders, würde es wirklich so sein, der Herr hat's genommen, der Herr hat's gegeben, der Satan hat's genommen, dann wäre der alttestamentliche Fromme im Bösen gänzlich in fremden Händen. Aber indem Hiob sagt, ich bin auch jetzt im Schweren in Gottes Händen und er flieht in diese Hände, die er ja gut kennt, das ist Hoffnung. Und so sind selbst in der Sprache der radikalen Anklage klingt die Hoffnung auf den Gott, der zwar rätselhaft ist, aber dennoch über mir Gedanken des Friedens und der Liebe hat. So ist die Klage von der Hoffnung getragen, dass menschliches Leben seiner Bestimmung nach dem Heil gehört. Und der Leipziger Alttestamentler Rüdiger Lux schreibt dazu: Wer klagt, überlässt sich eben nicht passiv dem Schmerz und dem Bösen. Er benennt sie als Feinde des Lebens. Damit beginnt er, sich aus den Klauen der Not zu befreien. Solche Klage ist das vordringliche Menschenrecht aller Leidenden, weil sie sich mit ihr freisprechen. Sie ist der Anfang der Befreiung. Wer sich selbst sein Leid klagt, der wird es nicht los. Wer hingegen so frei ist, Gott sein Leid zu klagen, sich ihm so zuzumuten, wie er ist, der bleibt mit ihm im Gespräch. Es lebt von der Hoffnung, dass Gott hört. Und so beginnt in den Klagepsalmen in der Mitte der Nacht der Morgen. Die Psalmen haben in diesem Sinne etwas Prophetisches. Sie lehren uns nicht nur zu starren auf das Sichtbare. Sie weiten uns den Horizont. In einer afrikanischen Sprache hatte man kein Wort für das Wort Glauben. Das gab es einfach nicht. Da übersetzte man es: Glauben heißt durch den Horizont blicken. Das passiert in den Psalmen. Das ist keine Weltflucht, sondern da zieht man Gott in die Welt hinein. Wer glaubt, sieht tiefer und sieht weiter. Ich möchte jetzt gern das an dem Psalm 22 etwas verdeutlichen. Es ist der einzige Psalm, der aus zwei Psalmen besteht, nämlich einer ausführlichen Klage und einem ausführlichen Lobpreis. Sie haben das in der Mitte stehen und in der Mitte Ihres Heftes. Und es ist nun freundlicherweise auch bunt gedruckt worden, weil man damit auch die innere Struktur des Psalmes erkennen kann. Und vor Ihrem geistigen Auge möchte ich mal kurz die Struktur noch so bezeichnen. Das ist wie eine Parabel in der Mathematik, die absteigt, das ist der Klagepsalm, und dann die aufsteigt im Lobpreis. Aber der Klageteil steht nicht unverbunden neben dem Lobteil, sondern man kann zwischen diesen beiden Strichen der Parabel Verbindungslinien ziehen. Das heißt, der Lobpreis ist gewandelte Klage. Zuerst Antwort auf die Klage. Das möchte ich gern im Einzelnen etwas verdeutlichen. Der erste Teil, ich lese die Verse 2 bis 6. Unter der Überschrift möchte ich sie fassen: Von Gott verlassen. Ab Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen und bist fern meinem Flehen, den Worten meines Schreiens? Mein Gott, des Tages rufe ich und du antwortest nicht, des Nachts doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig und thronst über dem Lobpreis Israels. Auf dich vertrauten unsere Väter, sie vertrauten auf dich und du rettetest sie. Zu dir riefen sie und wurden befreit, auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Die Klage hat drei Teile, das ist der erste Teil, und auch dann der Lobpreis, drei Teile. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir kennen es aus dem Munde Jesu: Eli, Eli, lama asabtani. Vergleicht man diesen Psalmeingang mit anderen Klagepsalmen, fällt das Besondere ins Auge. In anderen Psalmen bitten Menschen, dass Gott sie nicht verlässt. Hier aber wird aus der Möglichkeit Wirklichkeit. Hier erlebt einer bereits Verlassenheit. Verlassenheit ist mehr als Einsamkeit. Einsamkeit kann ich durchaus auch einmal selbst wählen, wenn ich mal ganz für mich allein sein will. Ich kann sie suchen, um mal abzuspannen, auszuspannen. Verlassenheit erleidet ein Mensch. Ich denke an Ehepartner, wo einer den anderen verlässt. Verlassenheit im intimen Bereich des Lebens schmerzt besonders. Die Ehe als ein Ort größter Offenheit und allergrößter Nähe, dort verlassen zu sein, fügt tiefe Schmerzen. Auch der Glaube, auch Religion ist Ort größter Offenheit, größten Vertrauens. Dort verlassen zu sein, schmerzt genauso. Und das Wort mein Gott ist ja Sprache der Liebe, mein Gott. Und es zeigt hier diese zärtliche Anrede, mein Gott, wie tief jetzt der Schmerz ist. Irgendein Vertrauensbruch, der da passiert ist, Gott hat den Beter offenbar ohne Grund verlassen. Und ohne Grund verlassen zu sein, schmerzt noch tiefer, als wenn ich es weiß. Zu leiden, und ich kenne den Grund, ist einfacher als zu leiden, wenn ich nur vage Gründe kenne. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Woran erlebt er die Verlassenheit? Gott schweigt. Ich rufe, aber du schweigst. Dieses Schweigen Gottes erlebt der Beter als Abwesenheit Gottes. Es ist dieses Mal nicht so, dass der Mensch Gott verlässt. Offenbar ist das die Dramatik des Beters, dass Gott den Menschen verlassen hat. Nicht der Sohn geht in die Fremde, sondern offenbar hier ist der Vater weggegangen. Und so fleht der Beter bei Tag und Nacht, steht hier, und sein Schreien, von dem er redet, ist im Hebräischen dasselbe Schreien wie Vers 14, das Brüllen des Löwen. Hier schreit sich einer die Seele aus dem Hals. Er ringt mit Gott, mit dem Mut der Verzweiflung. Und jetzt kommt, und das ist ganz typisch dann für die Klagen, ein Versuch, Vertrauen zu fassen. Und ich nehme das so, als würde da der Klagende tief in seiner Grube sitzen und er versucht, emporzusteigen. Vertrauensäußerung, Vers 4, du aber bist heilig und thronst über dem Lobpreis Israels. Sein Blick ist eng. Wer in der Grube sitzt, hat nur noch ein kleines Stück Himmel, was er bestürmt. Er versucht aber jetzt, sich zu erinnern, und erinnern ist im Alten Testament ein theologisch gefülltes Wort, sich erinnern, was Gott Gutes getan hat, soll ihm jetzt helfen. Dreimal erinnert er sich, wie Gott gerettet hat. Dreimal erinnert er an die Hilfe der Väter. Und du, Gott, thronst im Lobpreis der Heiligen. Er versucht sich also aufzurichten an der gemeinsamen Erinnerung, an dem Bekenntnis seines Volkes, das in jedem Gottesdienst gesprochen wird. Doch er findet keinen Halt. Es geht ihm, wie uns vielleicht beim Lesen mancher sehr geistlichen Bücher oder auch beim Hören mancher Zeugnisse, über die wir vielleicht staunen, dem wird geholfen, das möchte ich auch mal erleben. Ich erlebe es nicht. Und statt mich wirklich freuen zu können, werde ich traurig. Die anderen können tanzen, aber ich schleppe mich durchs Leben. Der Vergleich mit den Vätern stößt die nur tiefer hinab. Was auf Lob hin angelegt war, das führt nur zu dem größeren Kontrast. Die Frage ist ihm nie gewesen, ob Gott sei, aber ist es Gott für mich? Und so bricht in einem zweiten Teil die Klage umso bitterer auf. Zweitens also von Gott, von Menschen verachtet. Von Menschen verachtet die Verse 7-12. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich, verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Er wälze es auf den Herrn, der soll ihn retten, der soll ihn befreien, hat er Gefallen an ihm. Ja, du hast mich aus dem Mutterschoß hervorgezogen, mich geborgen an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterleib an, von meiner Mutterschoß an bist du mein Gott. Und jetzt kommt die erste wirkliche Bitte, sei nicht fern von mir, denn Not ist nahe und es gibt keinen Helfer. Also ein zweiter Anlauf, eine zweite Klage. Sie merken, es ist, dieses Gebet macht Arbeit. Es ist ein Verarbeiten einer Wirklichkeit. Jetzt fällt er wieder zurück. Ich aber. Und im Vergleich zu den Vätern, von denen er eben sprach, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Liebe Schwestern und Brüder, das geht mir durch und durch. Dieser Vergleich. Welch eine Selbstwahrnehmung. Nichts mehr an der Würde. Du hast ihn nur nie, etwas niedriger gemacht als Gott. Nichts mehr von Gott Ebenbildlichkeit. Nichts mehr von Maxim Gorkis Rede Mensch. Wie stolz das klingt. Auf der Suche nach einem Vergleich für sich selbst greift hier der fromme Beter tief hinab ins Tierreich. Tiere kommen in diesem Psalm noch viele vor. Es sind starke Tiere, Löwen, Stiere. Aber er vergleicht sich mit einem Wurm. So windet er sich, so klein fühlt er sich, so verächtlich, so zu Boden gedrückt, kann er nicht mehr aufrecht gehen und stehen und windet sich vor Qualen im Staub. So beschreibt einer seine Identität und sein Selbst. Wir hören solche Worte sonst auch von Hiob. Mich ekelt mein Leben an. Und ich staune, dass solche Aussagen auch unzensiert stehen bleiben. Wie kommt es zu diesem negativen Selbstbild, zu diesem Bild der Selbstverachtung und des Selbsthasses? Ich glaube, es gibt eine tiefe Logik. Er scheint das zu verinnerlichen, was andere ihm vermitteln. Auf der Suche nach uns selbst nehmen wir ja die Signale von außen wahr. Unsere Identität entwickelt sich von außen nach innen. Unser Ich findet sich am Du. Es ist uns nicht egal, was andere von uns denken und meinen. Und hier erlebt ein Mensch, ich werde verhöhnt. Man verzieht den Mund. Man schüttelt den Kopf. Man geht auf Distanz zu mir. Man meidet mich. Und den Spott und die Verachtung, die er in den Gesichtern der anderen liest, verinnerlicht er. Hier kommt die Verachtung der anderen zu seinem rätselhaften Ziel und scheinen ihn zu zerstören. Erst verlassen ihn die anderen. Gott hat ihn verlassen, jetzt verlässt er sich selbst. Jetzt gibt er sich auf. Er übernimmt das Urteil anderer und die Zerstörung von außen frisst sein Inneres. Er beginnt sich zu hassen, denn einen Wurm kann man nicht lieben. In dem Tagebuch eines Landpfarrers von Bernanos lässt der Autor den todkranken Seelsorger die Zeilen kritzeln, es ist leichter, als man glaubt, sich zu hassen. Die Gnade besteht darin, dass man sich vergisst. Wenn aber aller Stolz in uns gestorben wäre, wäre die Gnade der Gnaden, sich selbst demütig zu lieben. Beißend jetzt der Spott, der nun noch eingekleidet wird in einen frommen Ratschlag. Er wälze es auf den Herrn, der soll ihn erretten, der soll ihn befreien, hat er Gefallen an ihm. Die ihm das raten, das sind wahrscheinlich andere Fromme neben ihm, die haben ja die Antwort schon vorweggenommen. Gott kann gar kein Gefallen an ihm haben. Wer so leidet, der ist gestraft. Jetzt kommt die Dämonie dieser Schultheologie zum Tragen, dass jedes Leid eine Schuld zur Ursache haben muss. Etwas Grausames. Zu dem physischen Leiden tritt jetzt noch das psychische, dass Gott ihn offenbar verstoßen hat, weil er schuldig ist. Und deswegen wehrt sich ja Hiob so sehr, wenn seine Freunde so insistieren, dass da eine Schuld ist, und beteuert seine Unschuld bis hin zur Penetranz. weil diese Schultheologie einfach auch Grenzen hat. Jetzt kommt es zu einer zweiten Vertrauensäußerung. Vorher hat er sich erinnert an die Biografie seines Volkes gewissermaßen. Jetzt erinnert er sich an die eigene Biografie. Er nimmt aus der Rede seiner Feinde, dass er etwas auf den Herrn wälze, nun auf, im Hebräischen nimmt er das Wort auf und sagt, ja, auf dich bin ich gewälzt geworfen von Mutterleibe an. Und jetzt kommen wunderschöne Aussagen. Wunderschöne Aussagen. Gott ist für ihn nicht nur, nie nur ein Nothelfer gewesen, nie nur eine Krücke, sondern vom ersten Augenblick seines Lebens die alles bestimmende Wirklichkeit. Er kann sich an keine Zeit erinnern, wo Gott nicht für ihn Gott gewesen wäre als das große Du. Diese zweite Vertrauensäußerung geht weiter als die erste, wo es nur um die Väter ging. Jetzt spricht er viermal von der Mutter, ihrem Schoß, ihrer Brust, als versuchte er sich dem Grundvertrauen zu öffnen, das er als Kind erlebte. Im Kontrast zu der Erfahrung, kein Mensch mehr zu sein, Vers 4, spricht er nun von Gott als dem Schöpfer, der ihn wie eine Hebamme aus dem Mutterschoß gezogen hat. Und so kommt es jetzt in diesem Teil des Vertrauens wieder zu der Anrede, mein Gott. Nun nicht schreiend, klagend, sondern getrost. Von meiner Mutterschoß an bist du mein Gott. Und jetzt wieder eine Bitte, sei nicht fern von mir. Man hofft, dass dieser Beter sich aus der Grube befreit. Aber es ist noch zu früh. So schnell geht es nicht. Er rutscht wieder zurück. Beten ist Arbeit und keine Zauberformel. Ein dritter Teil der Klage, von Feinden umringt. 13 bis 22. Mich umgeben viele Stiere, die starken Basans umringen mich, ihren Rachen sperren wieder mich auf, reißende und brüllende Löwen. Wie Wasser bin ich hingegossen, gelöst haben sich alle meine Gebeine, mein Herz ist wie Wachs geworden, geschmolzen in meinem Innern, trocken wie eine Scherbe ist meine Kehle, meine Zunge klebt mir am Gaumen, du legst mich in des Todes Staub. Mich umringen Hunde, eine Rotte von Übeltätern umkreist mich, sie fesseln mir Hände und Füße, zählen kann ich all meine Knochen, sie gaffen mich an und schauen mir zu, sie teilen meine Kleider unter sich und um mein Gewand werfen sie das Los. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile mir zu helfen, errette vom Schwert mein Leben vor dem Zupacken der Hunde, mein einziges Gut, entreiß mich dem Rachen der Löwen und den Hörnern der Stiere. Du erhörst mich. Es ist jetzt ganz eigenartig, diese Situationsbeschreibung, in welche Richtung überall er klagt. Gegen die Feinde, gegen sich selbst, gegen Gott, wieder gegen die Feinde, Vers 17, wieder gegen sich selbst, Vers 18, wieder gegen die Feinde. Alle Welt wird ihm Feind. Alle Welt wird ihm fremd und man weiß nicht, was wirklich objektiv sachlich ist. Oder ist es nur sein Blick, der ihm die Welt so feindlich macht? Objektiv und subjektiv verschwimmen. Es sind viele Bilder, die entstehen, sodass man kaum die Situation rekonstruieren kann. Wir wissen gar nicht genau, woran er leidet. Einmal sind es Menschen, die ihm Böses tun, und dann spricht er von anderen Bildern. Es ist ganz schwierig, seine Situation festzustellen. Das zeigt offenbar, dass er selbst formelhafte Sprache verwendet. Die Ausleger sagen, hier flieht der Beter selbst in Formeln, in vorgefasste Gebete, weil er selbst keine Sprache mehr hat, um seine Wirklichkeit auszudrücken, nimmt er gewissermaßen liturgische Stücke. Deswegen die Vielfalt, was natürlich für Leute, die das nachbeten, die Chance beinhaltet, dass sie sich in der Vielfalt der Bilder auch selbst wiedererkennen. Was sind es für Bilder? A, es sind Bilder der Angst. Er fühlt sich von wilden Tieren, von Raubtieren umzingelt, in die Ecke getrieben, zu Tode gehetzt, Stiere zweimal, Löwen, Hunde. Tiere waren übrigens in der Bildersprache des Alten Testamentes Erscheinungswesen von Göttern und Dämonen. Auch Menschen können wie Raubtiere dargestellt werden. Sein Gefühl ist, gehetzt und gejagt zu sein wie wild. Angst, dieses beklemmende Video, Angst, sitzt im Genick. B, hinzutritt das Bild der Leere, Vers 15. Wie Wasser bin ich hingegossen, verschüttet, nutzlos, erschöpft, leer. Er spricht nicht mal von Wein, den hat er längst nicht mehr. Er hat nicht mal mehr Wasser. Gelöst haben sich alle Gebeine. C, er ist ausgebrannt, ausgetrocknet, burning out. Mein Herz ist wie Wachs geworden, geschmolzen in meinem Innern. Er verliert allen Zusammenhalt, zerfließt. Sein Herz ist von Hitze geplagt, das Herz als das Zentrum des Lebens schmilzt wie Wachs. Der Tiefpunkt aber und zugleich der Wendepunkt des Psalms ist nun Vers 16. Und wenn Sie sehen, dieser Vers 16 hat drei Zeilen. Der Tiefpunkt ist 16c. Wenn Sie die dritte Zeile als C annehmen, du legst mich in den Staub des Todes. Das ist eine ausschließliche, endgültige Aussage. Hier ist offenbar nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen fehlt der zweite Teil eigentlich des Parallelismus Memporum, denn da müsste ja noch eine Strophe kommen, damit die zwei Halbkreise zusammengehören. Es bricht schon rein sprachlich ab. Indem das Metrum zerbrochen wird, zeigt sich, wie der Tod das große schwarze Loch alles verschlingt. Am erstaunlichsten aber an diesem Vers ist, wer hier das handelnde Subjekt ist, nämlich der Gott, über dessen Verlassenheit er klagt. Erst hieß es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier heißt es, du legst mich in des Todes Staub. Das ist erstaunlich. Und das ist der alttestamentliche Frommer, der selbst jetzt, wo die Schöpfung wieder ins Chaos verfällt, sich in den Händen Gottes weiß. Gott schweigt zwar, aber er ist doch da. Der Tod hat keine Hände. Gottes Hände legen ihn in des Todes Staub. Und ich denke, das ist die entscheidende Wende. Das ist die entscheidende Wende in diesem Psalm, weil Gott als der Urheber und Verursacher der Not jetzt auch bekannt werden kann als der Retter. Die Hände des Todes werden ihm nicht festhalten. Und so sagt dann auch Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und hier sagt der Beter dann, du erhörst mich, Psalm 22, Vers 22. Du erhörst mich, und im Hebräischen kann man es übersetzen, du hast mich erhört. Das heißt, diese dritte Klage mit diesem absoluten Tiefpunkt im Staub des Todes endet mit der Gewissheit der Erhörung. Du hast mich erhört. Wiederum, Vers 22, wo das Metrum, der Parallelismus Memporum, auseinanderbricht. Du hast mich erhört. Es ist ein Stimmungsumschwung, der jetzt passiert. Die Klage ist jetzt vorbei. Ich habe das dann auch farblich deutlich gemacht. Das ist der Tiefpunkt gewesen, aber jetzt aus der Gewissheit der Erhörung steigt er empor. Man hat viel gerätselt über den Stimmungsumschwung. In der alttestamentlichen Auslegung sagt man, gut, das könnte jetzt ein Orakel eines Priesters sein. Er hat am Tempel sein Leid geklagt, jetzt hört er von außen ein Wort. Ich denke, das ist die Dynamik eines Gebetes, wo ein Mensch anders aufsteht, als er hingekniet ist. Wenn Beten wirklich lebendiges Geschehen ist, Dramatik und Dynamik, dann verwandelt es. Und dort, wo die Klage zugelassen wurde im Angesicht Gottes, entsteht nun die Sprache des Lobpreises. Aber an keiner Stelle bleibt der Psalm in der Klage stehen, nicht dieser und auch keine anderen, sondern insgesamt überall, ich sagte heute früh, wo auch immer wir in den Fluss hineinspringen, der Psalter führt zum Lobpreis. Das ist das Besondere. Der Beter ist an Gott geblieben, er ist keinen Augenblick aus diesem Du herausgefallen und dies hält und trägt ihn in seiner Not. Und nun wird die Klage entfaltet, sie wird auch in drei Strophen entfaltet. Drei Strophen, das ist gewissermaßen die Antwort, auf das Lob wird entfaltet, die Antwort auf die Klage. Es beginnt also mit Vers 25, der erste Teil, Vers 23, dann Vers 26, der zweite Teil und Vers 30, der dritte Teil. Die möchte ich gerne im Ganzen lesen. Verkünden will ich deinen Namen meinen Brüdern. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn, ehrt ihn, alle Nachkommen Jakobs, fürchtet ihn, alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verworfen die Not des Elenden, hat sein Angesicht vor ihm nicht verborgen, und als er zu ihm flehte, hat er erhört. Von dir kommt mein Lob in der großen Gemeinde, meine Gelübde will ich erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden, die den Herrn suchen sollen ihn preisen, euer Herz soll aufleben immer. Es sollen gedenken und zum Herrn umkehren aller Welt enden, und es sollen huldigen vor ihm alle Geschlechter der Völker. Denn dem Herrn gehört das Königtum, er herrscht über die Völker. Ihm allein sollen huldigen alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm sich beugen alle, die den Staub hinabfuhren. Meine Nachkommen werden ihm dienen und werden vom Herrn erzählen dem kommenden Geschlecht. Und kundtun werden sie seine Gerechtigkeit dem Volk, das erst geboren wird, denn er hat es getan. Wir erleben, wie der verengte Blick, als er tief in der Grube saß, sich weitet. Horizonterweiterung. Loben ist Horizonterweiterung in jeder Hinsicht. Zunächst ist es eine Horizonterweiterung des Adressatenkreises. Spüren Sie die Dynamik im Vers 24, spricht er zu den Brüdern und den Nachkommen Israels. Im Vers 27 zu den Elenden aller Völker. Und im Vers 30 spricht er die Verstorbenen an und die künftigen Generationen. Alle, die Vergangenheit und die Zukunft, schließt er ein in seinen Lob. Das heißt, der Lobpreis ist die Gegenbewegung zur Klage, die führte in die Enge, das Lob führt in die Weite und vor allem in die Gemeinschaft zurück. Wichtig ist jetzt nochmal, dass zwischen beiden Teilen eine enge Beziehung besteht. Bestimmte Motive des ersten Teiles werden aufgenommen und gewissermaßen verwandelt. Das Lob verarbeitet die Klage. Ich will es an Punkten deutlich machen. Wurde in der ersten Phase der Klage der Widerspruch laut, ich rufe und du antwortest nicht, so heißt es jetzt, er hat erhört. Blickte der Klagende dort auf die Väter seines Volkes zurück, aber fühlte den Abstand, so bezieht er jetzt seine Brüder in den Lobpreis ein. Kam in der zweiten Phase des Klagens sein Elend heraus, so schließt er in seinen Lobpreis jetzt die Elenden der Erde. Und stand dort den Spöttern gegenüber, die sein Geschick höhnisch Gott anheimstellten, so sind nun alle Völker aufgerufen, zu Gott umzukehren. Und war die dritte Phase des Klagens davon bestimmt, dass die Feinde ihm nach dem Leben griffen und Gott selbst ihn in den Tod auslieferte, so sollen jetzt sogar die Toten im Staub der Erde Gott loben. Und an dieser Stelle möchte ich gerne noch etwas die Sache vertiefen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist, was hier gesagt wird, im Alten Testament etwas Unerhörtes, ja geradezu Revolutionäres. Alle, die in den Staub hinabfuhren, sollen Gott loben. Hiskia war mal todkrank und er betete, Jesaja 38 lesen wir es, die Toten loben dich nicht und der Tod rühmt dich nicht und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue, sondern allein die, die da leben, loben dich, so wie ich heute. Oder Psalm 30 hieß es, wird dir auch der Staub danken und deine Treue verkünden? Oder Psalm 88, wird man im Grabe erzählen deine Güte und deine Treue bei den Toten? Das Alte Testament ist ein Glaube ohne Jenseitshoffnung. Über weite Strecken kommt der alttestamentliche Glaubende ohne den Gedanken an ein besseres Jenseits aus. Dieser Vorwurf Feuerbachs und auch Marx, dass Glaube nur Vertröstung auf das Jenseits wäre, stimmt für den frommen Juden nicht. Der Jude lebt mit Gott in diesem Leben. Über dem Tod liegt ein Tabu. Der Tode lobt Gott nicht. Was jetzt passiert, ist zunächst im Alten Testament einmalig, verdichtet sich aber gegen Ende immer stärker. Jetzt brechen Gedanken auf der Hoffnung über den Tod hinaus. Wir haben hier einen Psalm vor uns, der gewissermaßen schon wie eine Schallmauer durchbricht, die wir ja erst von der Auferstehung Jesu her so richtig zerstört wissen. Hier wird schon in den Herrschaftsbereich Gottes der Tote, die Verstorbenen einbezogen. Das Lob Gottes greift revolutionär auch in den letzten Bereich hinein, von dem man bisher meinte, da sei Gott nicht. Wir lesen es auch an anderen Stellen. Betete ich mich bei den Toten, so wäre auch deine Hand dort der letzte Grund der Auferstehungshoffnung, ist Gottes Zuspruch, ich will für euch da sein. Dasein für immer und Dasein an jedem Ort. Ich staune, dass besonders in der Gebetssprache diese Erkenntnis sich Bahn bricht. Es scheint mir, als wäre das Gebet nicht nur ein Ort des Dialoges, sondern auch ein Ort der Erkenntnis. Als würde der Geist Gottes im Gebet neue Wahrheiten erschließen. Es ist so, als würde jetzt ein denkerisch eben eine Mauer durchbrechen. Dieser Gott, der mich in den Staub legt, der wird mich auch halten und bewahren. Es zeigt mir den tiefen Zusammenhang zwischen Liturgie und Theologie, dass also auch die Bibel, der Psalter nicht nur ein Gebetsbuch ist, sondern auch ein Lehrbuch, aus dem wir Wahrheiten entdecken. Und das ist dann mit Recht gesagt von Luther, dass der Psalter ein Kompendium sei wo der Geist alles hineingepresst hat. Mit einer herzzerklagenden Reise, mit einer herzzerreißenden Klage, Entschuldigung, begann der Psalm. Das musste jetzt mal sein, so ein Versprecher. Ich versuche es nochmal: mit einer herzzerreißenden Klage begann der Psalm, mit einem weit ausgreifenden Lobpreis endet er. So stehen Klage und Lobpreis nicht gleichgewichtig nebeneinander, sondern der Lobpreis überwiegt alles überdeutlich. Das ist die Dynamik dieses Psalms. Ich möchte gern schließen mit einer kleinen Geschichte, die ich neulich las und die etwas von dieser Horizonterweiterung auch gerade angesichts des Todes deutlich macht. Ich las folgende ernste, aber auch nette Begebenheit. Da hört eine Frau von ihrem Arzt, dass sie nur noch 3 Wochen zu leben hätte. Sie war eine fromme Frau und sie nutzte diese Zeit, ihre irdischen Dinge zu ordnen, und sie kam dabei auf eine kleine Idee. Sie ließ also den Prediger holen, den Pfarrer, und sie besprachen alles, welche Lieder gesungen werden sollten, welche Texte gelesen, ja auch welches Kleid sie tragen möchte bei der Beerdigung. Und da gibt es noch eine wichtige Sache, sagt sie. Ich will, wenn ich dort aufgebahrt bin, ich will mit einer Gabel in der Hand begraben werden. Der Pfarrer konnte seine Verwunderung nicht verbergen. Eine Gabel in der Hand? Darf ich fragen, warum? Das kann ich Ihnen erklären, antwortet die Frau mit einem Lächeln. Ich war in meinem Leben zu vielen verschiedenen Abendessen eingeladen. Und ich habe immer die Gänge am liebsten gemacht, wo diejenigen, die abgedeckt haben, gesagt haben, die Gabel können Sie zwischen noch behalten. Da wusste ich, dass es noch etwas Besseres geben wird. Nicht nur Eis oder Pudding, sondern etwas Richtiges, einen Auflauf oder etwas Ähnliches. Ich will, dass die Leute auf mich schauen, wenn ich da in meinem Sarg liege, mit meiner Gabel in der Hand. Da werden die fragen, was hat das denn mit der Gabel auf sich? Und dann können sie ihnen erklären, was ich gesagt habe. Und dann grüßen sie die Leute von mir und sagen, dass sie auch die Gabel behalten sollten. Es kommt noch etwas Besseres.